Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und Benny.
Hart, aber Fairway, euer Golf-Podcast. Wieder zurück heute am 4. Mai. May the Force be with you. Und mit Full Force sind wir auch wieder zurück aus Urlaub, Babypause, Elterngeld, Teilzeit, Freizeit, Teilzeit, Arbeitsteilzeit und natürlich, warum wir wirklich weg waren, wir haben Timmy gerettet. Alleine an der Fluke wurde Timmy von Beauty ins offene Meer gezogen. Und damit begrüße ich euch, liebe Evangelisten und Freunde des guten Podcasts, wieder in voller Starbesetzung hier, euer Lieblingsgolf-Podcast, möchte ich mal sagen, mit dem lieben Beauty. Und ich komme noch über die eine Minute alleine Redeanteil Zeit. Das habe ich mir vorgenommen, denn ein bisschen Spaß muss sein. Hi Beauty, schön, dass du da bist. Jetzt schalte ich dich hier auch mit dazu.
Ja, ich habe sogar gewartet, dass die Minute da vorbei ist. Ich begrüße dich auch wieder zurück nach so ein paar Einzelfolgen.
Kapriolen, nach ein paar Kapriolen, würde ich sagen.
Die Spaß gemacht haben. Ja, also das Masters war intensive 4 Tage, 5 Tage. Und jetzt sind wir wieder am Start. Und einiges gibt es ja noch aufzuarbeiten. Genau. Was da in der Golfwelt alles schon wieder los war und ja, ich freue mich.
Ja, also diese Zeit ist ja an mir vorbeigegangen und ich habe natürlich ungläubig auf meinen Feed geschaut. Nicht nur, was so in der Golfwelt passiert ist und habe natürlich auch deine Folgen angehört und muss sagen, hast du gut gemacht erstmal. Aber natürlich ohne Salz keine Suppe, deswegen bin ich auch wieder hier, um dir da reinzuspucken. Und das Ganze wieder ein bisschen spannender zu machen, weil der Dialog ersetzt halt doch nicht den Monolog am Ende, oder?
Ja, das ist es. Und so eine Folge kann ja auch nicht nur aus Qualität, Content bestehen. Und dafür haben wir dich natürlich jetzt wieder mit
Dankeschön,
dabei.
Dankeschön, da freue ich mich.
Ich freue mich wieder, die Zeit mit dir zu teilen und dir auch immer mal so die Zwischenphasen auch zu übergeben.
Sehr gut. Wieder. Ich habe auch mein Golfspiel gleich wieder mit einer soliden 21 netto gestartet. Also da, auch da müssen wir wieder viel reparieren, Beauty, und aufholen. Aber hey, was soll's, die stabile Leistung ist schon da bei mir. Gucken wir doch mal einfach auf die anderen großen Golferlebnisse, die ihren Schatten vorauswerfen. Da hat's ja angefangen tatsächlich mit der Lift-Tour. Und dann nehme ich dich mal rüber hier mit an den Abschlag und dann quatschen wir da ein bisschen drüber.
Abschlag.
Tja, stell dir vor, du hast 5 Milliarden ausgegeben und hast immer noch kein Geschäftskonzept in deinem Businessplan stehen, wie du einmal irgendwie Geld verdienen willst. So ungefähr geht es unseren Freunden aus Saudi-Arabien, die sich überlegt haben, Geld regelt schon irgendwie am Ende alles, haben den Shark Greg Norman vorgeschickt und gesagt, komm hier, mach mal da ein bisschen Stunk, hier hast du ein bisschen Spielgeld, hol uns doch mal ein paar Superstars rüber, wir disruptieren den Golfsport, komm, wir machen Team-Events draus und einfach, ach, einen Tag weniger, passt schon, dann lass uns noch irgendwie DJ Snake auftreten lassen und T-Box Wahnsinn gestalten und ja, wir haben dann lustige Teamnamen. Ja, hat eine Weile gut funktioniert, aber das Geschäftsmodell dahinter hat halt irgendwie gefehlt, wie sie Geld machen wollen. Ich weiß nicht, wie sie sich vorgestellt haben, ob es nur wirklich nur Greenwashing war. Aber am Ende gab es jetzt die Gerüchte, nämlich Lift hört auf, da wird nichts mehr draus. Das wurde natürlich erstmal klassisch in Amerika dieser Tage als Fake News abgetan. Dann aber Wochen später hat sich rausgestellt, nee, da ist schon wirklich mehr Substanz dahinter. Liv hört auf mit einem tektonischen Plaukenschlag. Ende 2026 nach der Saison ist aus. Jedenfalls mit dem Geld vom PIF, also aus Saudi-Arabien. Der zieht den Stecker. Und natürlich ist doof, wenn du quasi dein Geschäftsmodell ist, Fadi gibt mir Geld. Das geht so lange gut, wie der Fadi Geld gibt. Ne? Und danach stehst du halt doof da. Und Leute wie Bryson, die noch gedacht haben, nee, er kommt schon noch auf 500 hoch als Wechselgebühr wieder zur PGA-Tour, 500 Millionen, stehen jetzt halt so ein bisschen mit Hose runter da. So, wo ist mein Deal? Fuck, der wird schon wieder zurückkommen, no problem. Und der ist ja auch groß geworden jetzt als YouTube-Star. Alles gut. Aber natürlich, was sagst du denn erstmal dazu, dass Liv jetzt offiziell, naja, ich würde es mal sagen, gescheitert ist?
Ja, ich glaube, das nimmt auch einen größeren Rahmen ein, als jetzt vielleicht auch der Öffentlichkeit präsentiert wurde. Man darf jetzt auch nicht die politische Situation im Nahen Osten da auch noch vergessen. Und das spielt, glaube ich, auch noch aktuell da so ein bisschen mit rein, dass man anfängt, auch in dem Raum so ein bisschen auf die Finanzen überall zu gucken, weil anscheinend das Geld halt auch nicht mehr so ein Überschuss dann da ist. Wenn
ja, vielleicht Thema verschiebt Öl sich ja auch einfach der Fokus, ne? Das kann ja sein, dass es einfach sagen, genau. Jetzt, das ist wurscht, next.
Und ja, es war natürlich ein Paukenschlag und ich glaube schon, dass Spieler wie Patrick Reed oder Brooks Koepka jetzt tatsächlich in der Ecke sitzen und so ein bisschen mit den Händen reiben, da sie ja anscheinend, wenn man das Ganze jetzt so verfolgt, im richtigen Zeitpunkt für sich entschieden haben, da rauszugehen. Und man kann schon gespannt sein, wie das Ganze dann weiterläuft. Ja, also ich sehe allerdings auch noch die Möglichkeit, jetzt irgendwie im Laufe des Jahres vielleicht sogar doch noch einen Deal mit der DP World Tour da irgendwie zu sehen, um halt auf diesem Niveau bleiben zu können, weil sollte es tatsächlich so ausbleiben, dass die Zahlungen da wegbleiben und die Zahlen, die man da jetzt gesehen hat an Verlusten, die halt einfach gemacht werden, aus logischer Konsequenz der Preisgelder etc., logistische Ausgaben nebenher noch, Bezahlung für Spieler, es kam ja dann auch Informationen raus von diesen Insidern, dass Großteil des Spielerfelds auf der Lift-Tour tatsächlich noch auf ihre komplette Zahlung für das erste Quartal wartet. Da kommen ja auch ein paar Dollar zusammen. Und ja, das hat schon ein paar dramatische Züge. Ja, und vor allen Dingen so schnell auf einmal ploppte das so auf. Und der Wall Street Journal ist jetzt auch nicht irgendwie so ein Tabloid, so ein Yellow Press, wo am nächsten Tag da die Fische eingewickelt werden. Die hatten das ja, sag ich mal, so mit als erstes getweetet, dass da gerade so ein Treffen in New York stattfindet von den obersten Bossen, die jetzt darüber diskutieren, wie es jetzt mit Lift Tour weitergeht. Und dann nahm das so wirklich so die Fahrt auf. Dann sind da schon so ein paar Köpfe gerollt. Der Chairman ist zurückgetreten. Kurzfristig wurden da jetzt zwei neue Personen erst einmal benannt, die das Ruder da jetzt übernehmen sollen. Und ja, man kann wirklich nur gespannt sein, welche Ausmaße das eventuell noch macht. Ja, es fallen schon die ersten Turniere weg, weil dort auch keine Zahlungen mehr getätigt werden. Und da bringt jetzt der ganze Schedule, wird da so ein bisschen durcheinander geworfen. Ich glaube, dass, wie schon angesprochen, Profiteur davon die DP World Tour sein könnte. Hm. Da ja die Jungs jetzt auch, sag ich mal, so ein bisschen vor den Majors eventuell noch ein bisschen Spielpraxis brauchen. Und ja, mal sehen.
Ja, stimmt. Die Events gibt es ja dann auch nicht mehr, ne? Da haben die ja auch jetzt, da müssen sie jetzt irgendwo anders spielen. Also zum Beispiel auf der DP World Tour, um in Form zu bleiben, ja.
Ja, genau. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und dann ist natürlich spannend, wie dann die Verhandlungen dahingehend weitergehen, was jetzt wirklich passiert. Ja, und ich glaube, natürlich sitzen dann die Topspieler jetzt wie Bryson und John Rahm. Die haben es relativ einfach durch ihre Major Exemption. Die haben dann eine gewisse Pause, die sie abhalten müssen. Vielleicht auch nochmal eine Regulierungszahlung. Und dann sollten die relativ zeitnah dann wieder auch spielberechtigt sein.
Ja, aber kurz als Background nochmal, weil wir das jetzt so erwähnen und vielleicht nicht alle wissen, worüber wir reden, ist, dass LIV Golf Louisiana ja von LIV als erstes gecancelt wurde, offiziell als es ist zu heiß. Ist natürlich auch lustig, weil niemand weiß, dass es im Juni in Louisiana heiß ist. Offiziell heißt es ja, es ist strategische Entscheidung und zu voller Turnierkalender. Aber halt Bullshit und deswegen können die sich jetzt dort beim Louisiana-Turnier nicht vorbereiten, dann auf das große Major, ne?
Ganz genau, das fällt dann weg und sicherlich, da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze. Der eine Spieler spielt noch vor einem Major-Turnier in der Woche. Andere Spieler setzen da aus, um vielleicht schon früher anzureisen in die Venue, vielleicht auch schon mal so einen Trip zu machen, um zu gucken, wie spielt sich das Ganze. Wir reden halt, wie gesagt, über eine begrenzte Anzahl von Spielern von der Lift-Tour. Aber es ist schon ein Nachteil, glaube ich schon, weil der ganze Plan kommt natürlich auch durcheinander und Man weiß ja, dass diese komplette, dass der komplette Zirkus der Lift-Tour da immer gemeinsam reist von Venue zu Venue, Caddies und Spieler. Da gibt's ja wohl 2 oder 3 relativ groß umgebaute Boeings oder Airbus oder wie auf jeden Fall Flugzeuge, wo die dann da alle ihren Platz finden und dann gemeinsam ihrem Schedule folgen. Und dieser ganze Plan wurde da halt einfach mal komplett über Bord geworfen. Und da kann man halt auch gespannt sein, wie es im Laufe der Saison Richtung ja Sommer, Spätsommer dann eventuell noch aussieht. Und ja, glaube ich, wöchentlich jetzt neue spannende Themen da immer wieder auch für uns, für die Show in der Öffentlichkeit landen.
Also es ist ja das Jahr der großen Versöhnung mit dir und Rory. Du wirst langsam auch zum Rory-Gläubigen, würde ich ja so sagen, nachdem er jetzt Back-to-Back gewonnen hat, erstmal das Masters.
Nein.
Da auf jeden Fall, lass mich ausführen, da auch große Applaus natürlich von mir. Als Charles und Camilla, also das englische Königspaar, bei Trump waren zur Antrittsrede, wurde die Rede von Trump unterbrochen. Er hat die Rede selber unterbrochen, hat Rory angesprochen, wie gut er, very well, my friend Rory, how he won this tournament. Und Rory durfte aufstehen und sich verneigen. Fand ich sehr schön. Fand ich natürlich sehr schön, weil natürlich eine wundervolle Szene. Nein, aber um mein Argument zu schließen, Rory war doch der Erste, der gesagt hat, du kannst dir Bedeutung nicht kaufen. Liv kann sich das nicht kaufen. Und das war ja seine Kritik eigentlich von Anfang an Liv, dass sie keine Legacy machen wollen, dass sie keine Bedeutung haben wollen. Und im Endeffekt erinnert mich Liv an so ein gescheitertes Startup oder einfach so ein Startup. Weißt du, die sagen, ja komm, erstmal Geld einsammeln vom VC, hier Saudi-Arabien zahlt, geil, hier ist unsere Idee, pitchen wir mal. Okay, jetzt schmeißen wir das ganze Geld raus und machen einfach richtig Money Burn, los geht's. Eine krasse Churnrate, die sie ja da haben, was sie da an Geldern rausgehauen haben. Aber am Ende ist es halt, was gefehlt hat, ist die Bedeutung. Weil sie hatten ja bis zum Ende keinen richtigen Geschäftsplan in dem Sinne von, wir bauen ein Produkt, was sich selber finanziert. Bis zum Ende gab es keinen TV-Deal, keinen richtigen. Dann diese ganze Teamformat-Nummer, das hat keine Geschichte erzählt wie ein Leaderboard auf einem Major, weil es hat, da ging's um was. Bei einem Major geht's um was. Bei einem Lift-Turnier, ja, da spielen halt viele Golfer nebeneinander, das ist halt nett, es geht um viel Geld, ja, aber es geht immer um viel Geld. Von daher, du kannst dir nicht einfach eine Relevanz nur mit Geld bauen. Und ich glaube, das hat der Rory von Anfang an gesagt und da musst du ihm doch auch mal Credit geben, dass er das so ein bisschen da in die Bresche gesprungen ist für.
Nein, mache ich nicht. Muss ich auch nicht, weil
doch,
auch
musst du.
Ein Rory ein Profiteur der ganzen war, denn
ja.
Die Folge der dieses, wie du sagst, Startups war halt einfach ein Wachstum an Preisgeldern, die sich bis auf die PGA-Tour zurückentwickelt haben. Und wenn man jetzt auch wieder das letzte Wochenende sieht, was da für Golf gespielt wurde, vor sehr wenig Zuschauern, aber ein Cameron Young geht damit 3,75 Millionen Dollar als Sieger nach Hause. Und das war vor Liv ein Traum, dass diese Gelder dort erspielt werden konnten auf der PGA-Tour. Und es war einfach eine logische Konsequenz, dass die PGA-Tour dort dann halt nachziehen musste, weil sonst kannst du davon ausgehen, dass die Welle der Spieler, wozu auch ein Rory McIlroy wahrscheinlich gezählt hätte, sonst den Weg zur Lift-Tour gefunden hätte. Ja, wo auch immer die Gelder jetzt letztendlich hergekommen sind, die vorher vielleicht irgendwo versackt sind, waren dann auf einmal verfügbar. Und die Spieler argumentieren ja auch gar nicht dagegen, die auf der Lift-Tour waren. Ein Brooks Koepka oder auch ein Ian Poulter hat das ganz offen zugegeben, auch in einem Podcast von Peter Finch, dass es halt einfach ein Fakt ist, dass sie des Geldes wegen dorthin gewechselt sind. Auch ein Brooks Koepka hat gesagt, er kann nie in seinem Leben Golf spielen, sein Leben lang. Und dann hat er das Geld halt genommen, weil er kann am nächsten Tag mit dem Fahrrad auf die Fresse fallen, so hat er es gesagt. Und vielleicht kann er dann nie wieder Golf spielen. Und dann will er, dass seine Familie und die Familie dieser Familie dann halt auch finanziell abgesichert ist. Und das ist ja, sag ich mal, ein logischer Punkt, den auch Poulter gesagt hat, dass wenn du für die gleiche Art des Arbeitens mit weniger Aufwand und weniger Energie letztendlich mehr als das Vierfache an Geld verdienen kannst, dann zeige mir einen Arbeitnehmer, der das nicht machen würde. Und das ist argumentativ natürlich klar. Und da reden wir halt nicht über 3,50 Mark, sondern die Gelder, die halt vorher schon gezahlt wurden, waren da halt eine andere Größenordnung, die diese Spieler für sich logisch abgewogen haben. Und diese Spieler eine gute Karriere alle schon hatten, die meisten davon. Und die haben dann halt nochmal zum Ende ihrer Karriere jetzt den Topf Geld dann halt einfach genommen.
Ja, klar, aus Spielersicht völlig, absolut nachvollziehbar. Und das ist ja auch genau, wo sie halt ansetzen konnten, ne? Weil ich meine, die PGA Tour war ja wie so ein Tanker, all die Jahre, all die Jahrzehnte einfach in sicherem Wasser und konnte das alles diktieren, den Golfmarkt ja im Endeffekt. Von daher, ja, LIV mag vielleicht als Startup oder als Experiment so ein bisschen gescheitert sein, aber es war halt ein brutal gut funktionierender Störfaktor, weil ne, die sind dahergekommen, haben die Milliarden reingeworfen, plötzlich sind sofort die Preisgelder immer explodiert. Es gab auf einmal Elevated und Signature Events, die gab es ja vorher nicht so in dem Sinne. Und Top-Spieler wurden halt gezielt angesprochen dann. Ich glaube, dieses Player Impact Program kam auch in dem Zuge, oder verbessere mich, wenn das da schon vorher war. Ja. Also da wurden ja sehr viele Strukturen komplett neu verhandelt und der Tour-Commissioner musste ja auch dann zurücktreten, weil er gesagt hat, er macht da irgendwie nicht so schnell mit. Also vielleicht braucht der Markt ja, ähnlich wie in einem Startup oder in der Wirtschaft, braucht dann halt einfach so ein Turnier auch mal irgendwie so einen Störfaktor von außen, der dann einfach mit Fantastillionen an Geld ausgezeichnet ist und einfach mal alles disrupted, ne? Dann hat sich die PGA halt anpassen müssen, ohne jetzt, sagen wir mal ehrlich, sich komplett neu zu erfinden, weil mit Geld kannst du jetzt auch nicht alles lösen. Und ich glaube, vieles, was so angezeichnet wurde, ist auch noch nicht so ganz gelöst, ne? Also, was ist eigentlich modernes Golf? Ist es dann wirklich diese kompletten 10-12-Stunden-Tage oder ist es tatsächlich Kanonenstart, der Sinn macht, kürzere Formate, doch mehr Storytelling, wie jetzt halt auch die Indoor-Liga von Tiger sozusagen zeigt, dieses TGL. Also ich glaube, in dem Sinne, ja, es ist schade, dass LIV weg ist oder auch nicht, aber in dem Sinne war es ein guter Störfaktor und die haben ja eigentlich, das hat ja auch gereicht dafür, dass genug passiert ist, gerade als Anstoß.
Ja, hundertprozentig und du siehst ja, letztendlich hat die PGA Tour auch gut abgeschrieben dann, nicht nur beim Preisgeld, sondern halt auch bei dem Format. Ich sag mal, TGL ist ja nun, sag ich mal, so eine abgespeckte Variante davon, halt Indoor, jetzt auch auf einem finanziell sehr hohem Niveau für die Spieler, die da genommen werden. Und da wird jetzt nicht irgendjemand 200 plus aus dem FedEx Cup für angeworben, sondern da werden schon versucht, die besten Spieler mit an Bord zu holen. Und dann finde ich halt immer auch schlimm, dieses westliche Kolonialdenken, dass nur weil es halt kein Produkt aus Europa oder den USA ist, sondern halt jetzt aus der Golfregion, dass das dann halt etwas Schlechtes für den Sport ist. Sicherlich muss man den politischen Gedanken dahinter dann auch nochmal hinterfragen, ob das alles so okay ist. Aber was hat LIV Golf letztendlich verändert? Den Ansatz, ja, und hat ja doch den Sport nochmal aufgerüttelt. Alles das, was so diese alten Zöpfe, die ewig gewachsen sind, wurden da so ein bisschen geordnet und auch abgeschnitten. Und da haben sie es geschafft, der PGA Tour, sage ich mal, so ein Schüppchen zu schlagen über ein paar Jahre, indem sie es geschafft haben, 3-4 Jahre am Stück mit die Top-Spieler halt wirklich wegzuschnappen. Ja, ich weiß noch, wie groß das Echo war, als es darum hieß, auf einmal ein Dustin Johnson geht zur LIV-Tour. Es wollte keiner glauben und
ja.
Es folgten Sergio Garcia, es folgte ein Bryson DeChambeau. Auf einmal hieß es, ein John Rahm geht auch zur LIV-Tour. Keiner wollte es glauben und auch der war dann auf einmal weg und war nicht mehr auf der PGA-Tour und auf der DP World Tour zu sehen. Und das hat natürlich auch ein mittelschweres Erdbeben in diesem gesamten Kosmos der PGA Tour verursacht. Und letztendlich, sicherlich hätte man auch jetzt auch sagen können, ja, man hat es ja damals gesagt, dass es nichts wird. Noch ist dieses ganze System nicht weg. Ja, das ist mittlerweile in den Regionen, in Australien, auf dem asiatischen Markt sehr, sehr erfolgreich, weil die Lift-Tour es auch...
Ja, weil sie es mal geschafft haben, da einzubeziehen, ne, die Regionen.
Genau. Auch. Sie haben sich getraut, die Märkte zu bespielen. Sie haben...
Und ganz kurz, das ist ja auch ganz witzig, dass parallel gerade die NFL und andere Ligen, große Profiligen aus Amerika, genau das für sich entdecken. Nämlich, oh, wie wäre es dann mit einer europäischen Spieltagsserie und Co.?
Ja, genau. Also diese Internationalisierung ist ja bei der NFL schon deutlich weiter. Jetzt NBA folgt dem jetzt. Im letzten Jahr konnte man ein Regular-Season-Spiel der NBA in Berlin besuchen. Man kann in London, Madrid, NFL gucken, in München NFL gucken, in Brasilien, nächstes Jahr in Australien. Und das ist ja auch der LIV-Ansatz, weltweit diese Top-Spieler dort zu präsentieren, was die PGA-Tour nur begrenzt macht mit so einem kurzen Asia-Swing in Südkorea und Japan. Und das könnte schon auch zur Folge haben, dass da vielleicht auch nochmal jetzt irgendwelche schweren Geldgeber aus den Regionen sagen, ey, eigentlich darf das nicht aufhören, weil dann kommt hier wieder keiner her und wir müssen irgendwie versuchen, diese Spieler auch weiter auf der Lift-Tour halten zu können, damit unsere Fans, unsere Landsleute, zum Beispiel aus Australien, nächstes Jahr wieder so eine fantastische Golfwoche dort haben, die bisher jedes Jahr ein Erfolg war. Und das könnte schon ein Punkt sein, dass vielleicht die Lift-Tour noch nicht ganz verloren ist. Ja, natürlich, es wird die Zeit wieder zeigen, was letztendlich bei rumkommt. Aber nichtsdestotrotz wäre es schon, ja, glaube ich, oder wird es interessant in den kommenden Wochen zu sehen sein, was da alles noch auf uns zukommt.
Und wenn wir jetzt über Internationalisierung reden, und das wäre ja ganz gut, finde ich, kann man eine Sache noch dazu erwähnen. Das hat ja LIV so als Kernkonzept gehabt, diese Teams, ne? Wo wir noch immer scherzhaft gesagt haben, naja, die hören sich so an wie so bei so einem schlechten PlayStation-Spiel, so einer ausgedachten Namen oder sowas. Was jetzt aber passiert, ganz witzig, ist, dass ein Team, ein großes F1-Team, nämlich McLaren, dort auch ins Golf geht, mit Equipment erstmal. Also die machen das jetzt nicht so, wir übernehmen jetzt hier Teams und Player und treten an und irgendwas, sondern die docken halt an das bestehende Luxus-Ökosystem Golf an. Ist natürlich so aus deren Brand-Sicht ganz schlau, weil man möchte sich auch halt bei diesem Performance-Narrativ, Technik-affin und Co. gerne mit, diese Effekte mitnehmen, ähnlich wie so Firmen wie Rolex und Co., die das dann auch schon seit Jahren machen. Aber Rolex baut natürlich Uhren und keine Golfschläger. Deswegen finde ich das ganz gewagt, dass jetzt so ein F1-Team, kannst du ja sagen, dass die in die Equipment-Sparte gehen. Und wenn du das halt weiterdenkst, vielleicht gehen ja, das hatten wir ja auch schon mal, irgendwann die Equipment-Hersteller mehr so in diese Team-Richtung, wo sie sagen, okay, ich bin jetzt hier Team Nike oder ich bin Team McLaren oder ich bin Team XYZ, bin halt dann von den und den ausgestattet und spiele halt noch um irgendwas anderes, außer um den reinen Turniersieg. Das wäre halt eine Option, wie quasi Golf ja vielleicht auch noch mal anders wird als jetzt wirklich das Turniergolf, was wir kennen. Ne?
Ja, das war ja zu Beginn der Lift-Tour auch lange in der Diskussion. Die Papiere dazu konnte man schon vor ein, zwei Jahren einlesen. Da ging es darum, ob Nike sich komplett in das damalige Smash GC mit Brooks Koepka einkauft. Da ging es natürlich um Klamottenverträge, auch um Branding. Und mit McLaren kam für mich jetzt tatsächlich auch überraschend für viele, die da jetzt auf den Markt gekommen sind, prominente Unterstützung mit Ian Poulter, Justin Rose und Michelle Wee West, die dann da so, sag ich mal, diesen Launch gebracht haben. Da sind wir wieder bei einem Punkt mit Justin Rose, wo man sich auch so manche Dinge hinterfragt, die aufzeigen, okay, um was geht es da jetzt eigentlich? Denn er hatte es eigentlich geschafft, das erfolgreichste Golf in den letzten Jahren wieder zu spielen, in einem Alter Richtung 50 so langsam, mit Back-to-Back-Chancen beim Masters, fantastische Leistungen beim Ryder Cup, in den anderen großen Turnieren. Und jetzt kommt sowas. Und natürlich springen dann alle darauf auf, dass wenn es dann jetzt im ersten Turnier mit den neuen Eisen nicht so funktioniert, wie vorher mit den alten. Und da kann man gespannt sein, wie solche Unternehmen, wie ernst sie das halt wirklich nehmen. Ja, also in Form von Qualität, in Form von ja Commitment auch zu dem Sport. Ich könnte mir schon vorstellen, dass McLaren im Grunde mit der Formel 1, auch mit den erfolgreichen Jahren, die sie jetzt in der Formel 1 haben, da schon mehr den Fokus im Rennsport haben und jetzt eher so ein Sidequest mit den Golfschlägern aufgemacht haben.
Ja, man fragt sich so ein bisschen, aber, ne, was steckt dahinter? Wie kommen die darauf? Warum kommen die darauf? Gerade wo dieser ganze Equipment-Markt ja auch so hart umkämpft ist und Firmen wie Nike und Co. sich ja extra auch zurückgezogen haben, obwohl sie es machen hätten können, weil sie gesagt haben, naja, ist uns zu nischig. Und die treten jetzt an mit zwei Serien von Golfclubs, wo jeder Schläger $420 kostet. Du kannst natürlich auch das Stockset kaufen, das ist ein bisschen günstiger, das gibt's schon für schlappe $3,000, wo du auch sagst, ja, okay, die positionieren sich also eindeutig so ein bisschen bei den Carbon-Fans, die auch mal halt für ihren Sportwagen gern 300.000 auf den Tisch packen. Da kannst du dann einfach für 3.000 Euro auch noch das Golfset dazu reinpacken. Also ich weiß nicht genau, welcher Amateur, so die Zielgruppe ist vielleicht in Richtung Honma, so Goldschläger, so, ne, alles so Custom und yeah, und guck mal hier, Golf Performance, ist spannend. Also, ich weiß nicht, wer $3,000 mal eben da raufhaut. Kann sein. Es ist halt eine unbekannte Brand, du weißt nicht genau, was du kriegst. Es gibt genug super gute Golfschläger. Es ist auf jeden Fall ein Bold Move, kann man sagen.
Ja, also auch wenn man rein optisch das Ganze sich anguckt, sehen schon eher ein bisschen abgespaced aus. Also jetzt nicht so klassisch wie ein Blade oder wie so ein Cavity Back, sondern schon so mit so einer geriffelten Rückseite. Hat schon ein bisschen, ja,
mit so Waben, ne?
Basiges,
die,
genau.
Serie 1 sieht aus wie so Waben und die Serie 3 hat auch Waben, aber so ein Cavity Back da, das erinnert mich halt auch an die typischen Player Improvement Irons. Auf jeden Fall interessant. Sieht irgendwie komisch aus, auch das Logo mit diesem orangen Mini-Swoosh, von leicht an Nike auch annähernd. Und wie gesagt, alles Carbon-Fiber natürlich so, ne?
Ja, wie gesagt, auch da mal sehen, was die Zeit da mitbringt. Natürlich geht da jetzt jeder mit der Lupe auf die Leistung von Justin Rose in den kommenden Wochen. Auch werden dann, denke ich mal, Vergleichsdaten gesammelt und bei jeder TV-Übertragung, wo er im Bild ist, werden dann sicherlich auch irgendwelche Statistiken eingeblendet werden oder auch von den Fachkommentatoren dann vorgelesen, wie sich seine Daten jetzt verändert haben, im ersten Turnier jetzt verschlechtert haben. Und das ist natürlich auch wichtig für so eine Brand, ja, dass das halt dann auch funktioniert, dass dann so ein Topspieler eben sofort auch abliefert und dann nicht auf einmal in all den Strokes gained Werten, wie es jetzt passiert ist in der ersten Woche, um 3-4 Schläge sich verschlechtert, weil nichts ist schlimmer für so einen Newcomer auf dem Markt, dass wenn sowas passiert. Und demnach muss man da halt sehen, wie ernst McLaren das dann halt sieht. Ich glaube, das ganze Thema kam so ein bisschen auf, weil ja Lando Norris auch sehr golfaffin ist. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass er da in dem Bereich Golf natürlich dann auch immer unterwegs war oder unterwegs ist, auch in den Rennwochenenden, wo die dann halt unterwegs sind. Und dass eventuell dadurch sowas zustande gekommen ist. Aber ja, auch das wird ein Thema, glaube ich, sein. Wenn er dann dem nächsten Turnier gewinnt, dann redet da auch keiner mehr drüber. Aber dazu muss dann halt erstmal der Sieg kommen.
Plus es gibt natürlich auch dafür nur Dealer gerade in Australien, Nordamerika und England. Also mal schauen, auf jeden Fall. Aber mein High-Level-Idee war ja sozusagen, ob diese Teams irgendwie auch mit drüber schwappen und langfristig halt die Player irgendwie binden und dann vielleicht so eine doch eine Internationalisierung stattfindet unterhalb von diesen Marken, dass die dann halt auch über die gesamte Welt sich so ein bisschen spannen oder wie quasi Golf sich weiterentwickeln kann, ist ja ein bisschen so meine Frage gewesen, ne?
Ja, aber ich glaube, um das dann, die Frage, die habe ich jetzt gar nicht beantwortet, dann beantworte ich sie jetzt mal noch, dem möchte ich ja dann auch noch gerecht werden. Ich glaube, dass der offene Markt gerade zeigt, dass es aktuell lukrativer ist, gefühlt nicht an eine Schlägermarke gebunden zu sein. Ja, den Eindruck macht es. Ja, auch nimm auch den Klamottenmarkt, sind ja immer mehr Spieler, die weggehen von feste Verträge. Exklusivster ist dann natürlich Tommy Fleetwood, der Woche für Woche.
Ich glaube aber, es Geld reicht. Sie brauchen ja gar nicht mehr diese Ausstatter wie früher, ne?
Das ist üblich, ja. Aber es gibt auch immer mehr die Stimmen, die sagen, es ist selten der Fall, dass auch gute, hochkommende Spieler Verträge jetzt mit irgendeinem Club, mit einem Clubhersteller abschließen, weil sie dann halt der Meinung sind, dass die Fokussierung dieser Golfschläger-Brands sich dann doch schon eher auf ihre Top-Spieler fokussieren und es dann schwer ist, einen kompletten Satz mit passendem Material hinzubekommen. Und da war natürlich jetzt auch exklusiv, letzte Woche hat Brooks Koepka jetzt seinen Schläger-Deal mit Srixon gekündigt und ist jetzt da auch wieder Free Agent auf dem Markt und hat auch in den letzten Wochen immer schon so gemischte Golftaschen wieder am Start, dass das immer mehr die Runde macht, um halt dann einfach auch so ein bisschen Cherry-Picking auf dem im Golfregal dann auch machen zu können und dann vielleicht nicht den Schläger jetzt spielen zu müssen, der dann vielleicht gar nicht funktioniert. Ich kann mich da noch sehr gut an all die Diskussionen erinnern, rund um den neuen Driver-Linien, die rauskommen und warum denn der Topspieler jetzt nicht den neuen Driver spielt, warum er denn zu dem alten Modell oder zu dem Modell davor wieder zurückgewechselt hat. Und wenn man dann halt auch manchmal die befragt, welchen Driver sie eigentlich gerne wieder spielen würden, dann wären da Driver-Modelle von vor 8 bis 10 Jahren manchmal sogar genannt, die sie halt aber einfach aus Marketingverträgen nicht mehr spielen dürfen. Und ich glaube, wenn du dann das erste Mal in diesem Hamsterrad drin bist, ja, dann ist es halt auch schwer, deine Leistung zu bringen, weil im Unterbewusstsein ist es immer, glaube ich, so auch, das kennen wir alle selber, der Schläger performt gar nicht so wie der davor. Ja, und dann geht's halt ganz schnell eventuell auch in eine falsche Richtung. Und demnach sehe ich diesen Punkt, dass dann vielleicht so daraus so eine Serie wird und dass dann da so Teams entstehen, kann ich mir nicht vorstellen, also ich persönlich nicht. Aber auch da kann ich dir sagen, wird am Ende das Geld drüber entscheiden, ob sowas zustande kommt. Denn auch wir wissen ja, jeder ist ab einem bestimmten Preis käuflich und sobald dann der Scheck stimmt, wird sich da auch jeder zu irgendwelchen Sachen finden.
Bei dir weniger als bei mir, kann man einfach auch mal sagen. Also bei mir muss schon der Scheck ein bisschen höher sein.
Ach so, ja, das ist.
Aber das lass mal vom Equipment weg. Ich wollte gar nicht vom Equipment bleiben. Ich wollte eigentlich eher zu einem Grundproblem, nämlich dass Golf eigentlich, wenn du jetzt, ich habe ja angefangen mit PGA Tour ist ein bisschen wie ein Tanker gewesen all die Jahre und ist ja weiterhin sehr konservativ, auch in ihrer Ausrichtung her und was sie zeigen und Co. Und das Grundproblem für mich war halt immer, dass Golf schwer zu verfolgen ist, weil A, es ist halt einfach über 4 Tage, es ist halt einfach lang. Der eine tiet halt auf um morgens um 8, der nächste mittags um 3. Das klaut halt wahnsinnig viel Zeit. So, Zeit hat nicht jeder, immer reinzugucken und Golf war ja immer so ein Sport, wo du halt eigentlich so ein Highlight-Reel hast, haben wir auch gesagt, dadurch, dass du sozusagen halt vor allem abhängig bist, was die Regie zeigt. Am Anfang gab es immer nur einen Kanal, das hat sich jetzt schon entwickelt dazu, dass du manchmal halt so auch Featured Groups hast und
Featured Holes und so weiter. Da hast du halt mindestens 2-3 Kanäle, wo was passiert, aber auch noch kuratiert. Und da gab es ja auch diverse Auswertungen, wie viele Spieler wie viele Airtime bekommen und dass da halt auch eine krasse Disbalance teilweise ist und so weiter. Deswegen glaube ich schon, dass eigentlich der Punkt, der Golf anders macht, nämlich, dass er zugänglicher und intelligenter wird. Das heißt, dein Handy, dein Second Screen, und da finde ich, macht die Masters-App seit Jahren eine größere Pionierarbeit als jede andere Tour, die einfach sagen, so, wir entwickeln halt einfach unseren Service, weil auch da das Geld wieder vorhanden ist und die Marktmacht. Wir sagen einfach, wir verändern das Erlebnis. Also du kannst jetzt jeden Schlag verfügbar verfolgen beim Masters. Du kannst dir deinen eigenen Feed bauen mit deiner Featured Group. Du kannst sagen, ich will den, den, den und den Spieler bitte verfolgen. Siehst die Daten, Statistiken, das Real Life jederzeit. Du kannst natürlich auch noch historische Schläge mittlerweile gucken. Also ist ja parallel zum TV jetzt mittlerweile ein komplett eigenes Erlebnis. Und das ist eigentlich fast schon für mich der Gegenteil zu Liv, nämlich nicht disrupten, indem wir alles kaputt machen und hier Player wegkaufen und Co., sondern einfach transparenter werden. Einfach zu zeigen, so, hey, du kannst dir, und das hat beim Fußball nie funktioniert, mit such dir doch deine eigene Kamera aus, weil Spiel ist halt nur 90 Minuten und ist halt ein Highlight. Da, wo der Ball ist, ist die Action. Aber beim Golf ist ja der Ball auf 18 Löchern verteilt über die Spieler, über die Flights. Von daher ist eigentlich so dieses Highlight-Reel sich selber raussuchen, finde ich, ist schon ein Punkt, der Golf weiter voranbringt als jede Tour-Disruption, finde ich.
Ja, ist aber halt leider nicht umsetzbar, denn das Masters ist da das Nonplusultra. Das Masters ist aber halt auch wahrscheinlich der reichste Golfclub auf diesem Planeten, der weiß, dass es jedes Jahr zur gleichen Zeit das Golfturnier dort veranstalten darf oder einfach veranstaltet. Es darf es ja nicht, sondern es veranstaltet es ja einfach. Es ist ja ein Einladungsturnier. Und da wissen die dann halt, okay, wir haben hier 18 Loch und wir positionieren jetzt einfach auf jeder Spielbahn 12 Kamerapositionen und haben dann x Kamerapositionen und jeder kann auf jede Kamera zugreifen, wie er gerade möchte, wo sein Lieblingsspieler ist.
Ja, und das funktioniert das gut.
Das ist logistisch extrem teuer und du kommst ja aus dieser Branche, du weißt, was ein so eine Kamera da kostet.
Ach, Geld. Das ist einfach gut. Das sollte jeder Golfclub machen. Ja. Kannst du ein paar GoPros aufhängen, ist doch wurscht. Also ich finde es wirklich angenehmer zu gucken, weil du kannst es dir halt einfach im Nachhinein anschauen. Du kannst dir sagen, was hat der Spieler da gemacht? Der interessiert mich mal heute, wie der gespielt hat. Und ich meine, das hat ja Liv wenigstens so kondensierter gemacht, dass die Events halt nicht ganz so lang gezogen waren. Also, fand ich jetzt interessanter. Ja, rein aus TV-Sicht.
Das ist richtig, aber ich glaube immer noch, dass ein Großteil des Zuschauerdaseins eher überfordert ist mit dem Punkt, dass wenn alle da gleichzeitig anfangen zu spielen und der ist jetzt an der 7 dann gestartet und der startet an der 12 und der finisht nachher an der 13 und der andere finisht an der 6 und einer, der an der 18 finisht, weil er vorhin der Erste war, ist aber gar nicht mehr in Führung und ich glaube, da sind viele Leute einfach überfordert, auch mit der Art des Leaderboards, wenn dann steht, noch 8 Löcher zu spielen und das
so eine Ja, verstehe ich schon auch, ja. Fehlt die Dramaturgie, ne?
Ja, und ich glaube halt auch, dass in dem Golfbahnenbau es ja schon so aufgebaut ist, dass so eine Dramaturgie auf so einer Golfrunde auch geplant werden kann. Ja, also ist so mein persönliches Empfinden, wenn ich so überlege, die Frontnine, die First Nine in Augusta haben absolut Highlight-Spielbahnen, die auch komplett vernachlässigt werden in all den Berichterstattungen. Wenn ich einfach nur schon an die erste Spielbahn denke, oder an die Sechs. Das sind fantastische Spielbahnen. Oder die 5, die Jahr für Jahr immer länger wurde, mit diesem unglaublichen Bunkerkomplex auf der linken Seite, wo man im TV einfach nicht sieht, wie tief das da ist. Und dann bekommt die Second Nine, bekommt dann die Dramatik. 10, 11, 12, 13 bieten Dramatik für Schlagverluste. Die 14 15 mit Chancen Schläge gut zu machen, die 16 dann wieder dieses Par 3. Und wenn dann halt alle so gemischter starten würden, auf einmal stell dir vor, du müsstest jetzt auf der 16
auf der 11.
am Sonntag
auf der 11 starten.
Ja, oder auf der 11 starten. Ja, also ich finde das auch schwierig. Ja, ich finde diesen Punkt, dass das Ganze dann halt kompakter ist. Ja, da sind wir quasi wieder beim Grundgedanken des Osterfierers mit der Kanone, dass alle gleichzeitig starten.
Inklusive
dass
Hase.
Dass das dann halt alles ein bisschen schneller und kondenster geht. Aber es fehlt dann halt auch diese Turnierdramaturgie. Ja, die es halt jetzt auch dieses Jahr bei den Masters halt einfach wieder hatte. Ja, was da auf einmal los war und diese Führungswechsel und der muss jetzt gleich auch noch an die Spielbahn und der hat jetzt da an der 9 in Birdie gespielt oder ja, das sind dann halt so Sachen, die machen dann für mich auch mehr Bock, als wenn ich dann, weil diese ganze Golfübertragung ist ja schon eine Highlight-Zusammenfassung, die wird dann noch mehr. Also ja, da werden dann manchmal Schläge wiederholt, die schon vor gefühlt 10 Minuten waren. Und selten ein Live-Shot wird dann gezeigt, ja, was ja dieses Jahr beim Masters auch ein Problem gewesen sein soll, dass es schon Schläge auf der App gegeben hat, die im TV noch gar nicht gezeigt wurden und auch Ergebnisse, die auf der App schon aktualisiert wurden, die dann im TV gefühlt 10 Minuten später erst gezeigt wurden und auch aktualisiert wurden, ja. Konnte ich jetzt als Zuschauer jetzt nicht so nachvollziehen, weil ich die App nicht parallel habe laufen lassen, sondern halt nur auf dem TV geschaut habe. Aber all das sorgt da letztendlich natürlich auch für diese Spannung. Und natürlich bietet da das Masters das Nonplusultra mit diesen Kamera und den Einzelspielern, die man sich aussuchen kann. Aber es ist halt logistisch für so ein normales PGA-Turnier halt gar nicht umsetzbar, weil die logistischen Möglichkeiten aktuell dafür einfach nicht gegeben sind, das in so einer Turnierwoche vorzubereiten, dass es da meinetwegen 10 Kamerapositionen pro Spielbahn gibt, wo sollen dann auf einmal die 180 Kamerapositionen für die ganze Runde in so einem komischen Turnier in Cincinnati oder in Houston oder in Texas da irgendwo noch sein, was jetzt letztendlich gar keinen interessiert, weil kein Topspieler da vor Ort ist.
Also ja, du hast schon recht. Und am Ende ist es ja auch, also dieser Shotgun-Start ist tatsächlich ein bisschen Gift für die Zuschauer, für die Spieler vielleicht super, dadurch, dass es auch schneller wird und Co. Aber am Ende ist ja, was ich ganz gut fand, ist dieser Satz, das Leaderboard ist eigentlich die Story beim Golf. Also es reicht ja, sich einfach manchmal in diesen Werbebreaks, die du aus Amerika kriegst, einfach dieses Leaderboard anzugucken, dann eine halbe Stunde wieder zu kommen und dann das Leaderboard normal zu gucken. Du musst keinen einzigen Schlag gesehen zu haben und du verstehst sofort das Narrativ. Du bist sofort drin und auch so kleine Changes, die dann passieren, dann denkst du so, ach krass, jetzt ist das passiert auf dem Leaderboard, weil am Ende ist halt diese Entwicklung, die beim Leaderboard passiert und die Dramaturgie, die von Anfang bis Ende geht, das ist ja das, was Golf auch spannend dann nach dem Ende macht, wo dann alle wirklich gebannt am letzten Tag da sitzen und es ist halt wieder knapp, weil ja, Golf ist halt am spannendsten, wenn die Topspieler, die das eigentlich 13 Milliarden mal besser können als wir alle, dann aber auch an der 17 stehen und halt ihre, 65 nach Hause bringen müssen und einen Schlag drein haben und nur irgendwie einen Schlag Unterschied. Und da ist halt auch jemand wie Rory, dem die Nerven flattern. Und da bist du als Zuschauer auch so, komm, du hast es 1 Million Mal gemacht, du weißt, wie dieser Schlag geht, du kannst den im Schlaf. Aber halt der Druck, der Moment, das Leaderboard, wenn auch er halt im Interview sagt, er hat darauf geguckt, auch einfach zu wissen, wo er steht und wie er sich mental reinbringen muss. Das ist ja das, was Golf spannend macht. Die Story vom Leaderboard und den Druck, den du als Zuschauer nachvollziehen kannst.
Ja, genau. Man stellt sich jetzt einfach nochmal vor, letztes Jahr das Justin Rose Rory Masters mit Stechen. Er war, glaube ich, 2 oder 3 Spielbahnen vor Rory fertig. Rory hätte auf der 18 abgeschlagen, da wäre Rose gerade Abschlag 3 gewesen. Ja. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das dann erstens wirkt und das Ganze dann halt auch ja für den Fan auf der Couch zu Hause halt ist. Und demnach, ich bin schon immer wieder ein Fan von etwas Neuem, auch wenn dann halt weitergedacht wird, so ein bisschen outside the box gedacht wird. Aber da bin ich dann schon so ein bisschen, ja, die Tradition darf dann halt da auch nicht verloren gegangen werden, dass das dann halt auch so bleibt in den absolut wichtigen Turnieren, dass es da kein ja, Kanonenstart gibt und dass am Ende auch von hinten nach vorne gespielt wird.
Ja, ansonsten, die Entwicklung im Golf mag irgendwie ein bisschen subtil sein. Vielleicht muss es sich ja nicht komplett wandeln und alles anders gemacht werden, weil es entwickelt sich ja viel und permanent. Also Equipment entwickelt sich weiter. Wir haben da Golfball, Rollback wird diskutiert. Ich weiß jetzt auch, dass vor dem Masters habe ich noch irgendwie Gary Player war es, glaube ich, gesehen, der gesagt hat, nee, das Problem ist gar nicht, also das Problem für ihn ist, dass der Golfball so 30, 40 Yards zurückgerollt werden müsste. Und dann hast du halt mehr Dramaturgie, weil mittlerweile haben halt alle nur noch Driver Wedge ins Grün, Driver Wedge, das war's. Und für ihn wäre so 40 Yards weniger Golfball-Change, würde wieder das ganze Spiel anders machen. Wir haben eine komplette Datenanalyse mittlerweile und das ist halt, das ist auch was anderes als vor 10 Jahren. Du hast ja wirklich Echtzeitdaten, du hast historische Daten. Mittlerweile wird auch halt standardmäßig mit Trackman und Co. trainiert. Also Golf entwickelt sich krass weiter. Der Medienkonsum hat sich extrem verändert. Wenn man überlegt, dass wir jetzt eigentlich immer mit unserem Handy auch noch die Spieler wirklich live direkt dabei haben, da hat sich ja auch die Tour bewegt und gesagt von früher mit, hey, ihr dürft nichts posten, zu hin, so, ja, macht ein Programm, wer am meisten Follower hat und trag das halt raus. Und du hast ja auch das Gefühl, nah bei den Leuten dabei zu sein. Stichwort, wie schnell da auch bei Tigers letzten Autounfall wieder irgendwelche Bilder irgendwo kursiert sind und Stories, wo du einfach dann da gebannt wie früher vor den Samstagnacht-News gesessen hast. Jetzt sitzt du halt vom Handyscreen bei Instagram und guckst dir so, was ist denn da wieder passiert und wer postet denn da wieder was dazu? Aber ich glaube, dass diese ganze Tradition, die im Golf ist, eigentlich kein Ballast ist, sondern eigentlich ein guter Asset. Und dafür lieben wir auch alle Golf, dass es halt diese Traditionen hat. Und wenn ich mir jetzt die WM angucke, die jetzt stattfinden wird in Amerika, da gibt es wieder zig Regeländerungen und 20 neue Ideen, wie man was machen kann. Vielleicht muss man nicht immer alles verändern. Vielleicht gibt es so kleine Stellschrauben und Sachen, die eh natürlich passieren, die trotzdem den Sport halt ja, als Bühne und Tradition da lassen. Und man guckt das dann irgendwann mit seinen Kindern und irgendwann gucken die Kinder mit einem dann Golf und es bleibt halt irgendwie Golf. Also vielleicht muss es nicht unbedingt futuristischer werden und anders. Guck dir Masters an, wie du schon sagst. Das Turnier, das ist ja weiterhin komplett unangetastet, aber die App wird digital weiterentwickelt. Und ich glaube, ja, sowas wie TGL, die gehen dann Mittelweg, die bauen dann eine Bühne für Indoor und machen das alles so mit Technik und Technik first und ein bisschen mehr Show. Also ich glaube, das ist schon eine gute Sache, die sich im Golf ändert und langfristig passiert da ja auch was. Und manchmal braucht es halt jemand wie Liv, der dann an den Grundfesten rüttelt, wo alle dann mal sagen, was ist uns wichtig und dann ein paar Dinge verändern, ne?
Ja, da kann man gar nichts hinzufügen. Das sehe ich auch so. Und da kann man immer dann nur hoffen, dass die Sachen dann auch unantastbar bleiben. Und wie du schon gesagt hast, die Weiterentwicklung ist ja dort stetig gegeben. Einfach auch mit dem Punkt, ich sag mal so, es wurde jetzt so ein Aufwand betrieben, dass man jetzt bis in die 60er zurück jeden Schlag der finalen Runde auf der App nochmal nachgucken könnte. Ja, wenn man Bock dazu hat. Ja, ich sag mal, wer macht es schon? Dann gibt es bestimmt den einen oder anderen Verrückten.
Fitzpatrick.
Aber ja, soweit, genau, Fitzpatrick, der ja seinen Bruder auf die PGA-Tour mitgewonnen hat.
Ja, auch gut, ne?
Ja, also das ist.
Das kannst du noch mal kurz erzählen, auch, die Geschichte, komm.
Ja, dieses Turnier, das Teamturnier von vor 2 Wochen, haben ja die Fitzpatricks gewonnen. Sein Bruder Alex hat dadurch die 2-Jahres-Exemption auf der PGA-Tour quasi mitgewonnen, hat er sofort angenommen, noch an dem Abend des Sieges. Er hat jetzt 2,5 Jahre, also diese Saison plus 2 Saison danach, die PGA-Tour Status auf der PGA-Tour. Und jetzt war am Wochenende sein erster Start und hat sich direkt einen Top-10-Platz, ich glaube geteilter 9. ist er, glaube ich, geworden. Über 500.000 $1 Preisgeld bei dem Elevated Event. Und zum Vergleich, der Sieger der Turkish Airline auf der DP World Tour hat 480.000 gewonnen. Also hat sich dieser Ausflug dann finanziell dahingehend schon mal gelohnt. Ja, und ja, auch fantastische Form, die beiden aktuell haben. Gab ja diese eine Woche, wo der eine Fitzpatrick auf der PGA Tour gewonnen hat und der andere auf der DP World Tour.
Ja, ja, das war schön. Also, nur mal, die haben jetzt die Zurich Classic gespielt, ne? Muss man noch
sagen. Genau, richtig.
Das hatten wir gar nicht erwähnt.
Die Zurich Classic, ja, die Zurich Classic. Dieses Teamformat.
So Vorball spielen die, ne?
Und ja, da gab es Bestball.
Ja, genau, das hatten doch, glaube ich, davor das Jahr Rory und Shane Lowry zusammen.
Shane Lowry, ja, ja, genau, richtig, ja. Mhm. Und dadurch hat er halt quasi wie ein normales PGA-Tour-Turnier gewonnen, gehört halt zum Turnierbaum und hat da jetzt dadurch, dank seines Bruders auch, jetzt den PGA-Tour-Status sich auf einen kürzeren Weg erspielt. Gewusst wie. Ja, gewisse Abkürzungen kann man dann auch dort nehmen. Und ja, fantastische Story. Auch ein Spieler, den ich auch schon jetzt so ein paar Jahre verfolge. Und hat vor 2-3 Jahren, glaube ich, war es. Da waren sie schon mal in so einer Situation, wo sie vorne mitgespielt haben. Da hat er dann massiv gestruggelt am finalen Tag unter dem Druck, der da einfach gewirkt hat. Und haben da, sag ich mal so, ihre Chance da deutlich verspielt. Aber diesmal war es fantastisch, beide. Und wenn man sich dann einfach die letzte Spielbahn ansieht, wie selbstverständlich der ältere der beiden, ich komme gerade auf Fitzy seinen Vornamen nicht, Matt Fitzpatrick, den er aus einen längeren Bunkerschlag quasi geschenkt ans Loch
Matt gespielt und Alex, hat. Ja.
Zum Birdie und zum sicheren Sieg dadurch. Das war schon wieder großes Golf und hat absolut verdient den Fitzpatricks da den Sieg beschert.
Sehr gut. Ich nehme dich jetzt mit rüber an die Terrasse und wir lassen diese Folge ausklingen, weil auch in dieser Folge werden wir wieder unter einer Stunde bleiben, um es angenehm zu gestalten für alle. Come on. I want my birdies all day long, let the bogeys go.
It's a hey. Hole 19. Auf der Terrasse.
So, ich habe dir ja schon den Drink des Tages mitgebracht, nämlich in Form von Tee. Ich habe dir einen schönen schwarzen Tee mitgebracht heute wieder, der überall gern getrunken wird, nicht nur im arabischen Raum, sondern auch hier. Kalt, warm, mit Milch, ohne, da muss jeder selber wissen, wie er es gerne hätte. Aber ich mag ja den klassischen schwarzen Tee einfach ohne irgendwas. So einen kleines, schönes Teechen. Das geht eigentlich zu jeder Jahreszeit. Und wenn es zu heiß wird, halt als Eistee. Das ist mein Getränk für dich heute. Als wiederes Hallo.
Ich hab ihn auch schon getrunken. Fantastisch. Kann immer nur sagen, konzentriert aufkochen, den schwarzen Tee und dann mit etwas Zugabe in der Tasse von kochendem Wasser quasi ein bisschen verdünnen.
So klassisch Samovar, ne? So ein bisschen.
Genau, richtig. Dann eine Löffelspitze braunen Zucker noch dazu und fantastisch, ja. Also das war sehr gut. Ähnlich gut wie der Tee war ja dein Spiel, was ich genießen durfte am Donnerstag auf den Frontline. Ja, es war auch.
Ja, da gibt's noch viel Arbeit. Nicht nur bei der Lift-Tour gibt's viel Arbeit. Auch mein Golfspiel wird auch am Ende der Saison 2026 nicht weiter verlängert.
Genau.
Vielleicht aber gewinnst du mir noch mal eine Tourkarte, wenn wir dann irgendeinen gemeinsamen Ostervierer spielen.
Den Ehepaar-Vierer zusammen
gewinnen. Den können wir machen. Ja. Das finde ich sehr gut. Ja, da könnte ich auch starten von Rot. Vielleicht habe ich dann eine Chance mit dir.
So, sehr gut. Und ich sag mal, mit dieser Info verabschieden wir uns von den Huffies und hoffen natürlich, dass ihr die schönen Temperaturen schon ordentlich auf dem Golfplatz nutzen konntet. Und ihr wisst ja, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder und bis dahin immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüssi!
Das war Hart, aber Fairway. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ein gutes Spiel. Und immer schön auf dem Fairway bleiben.